Oh, was haben wir heute für ein tolles Thema? Beziehungsweise ich hoffe, ihr findet das Thema genauso toll wie ich. Es geht um etwas Urschottisches. Und was könnte das sein? Neben dem Dudelsack vielleicht noch und dem Haggis? Ganz genau, es geht um den Kilt. Und es geht nicht nur um den Kilt an sich, sondern auch der berühmte Harris Tweed, der Stoff, aus dem er gemacht ist. Mein Gast ist heute eine, die sich richtig gut damit auskennt und die auch selber Kilts herstellt. Josepina aus Darmstadt, die wie ich riesengroßer Schottland-Fan ist und anders als ich ein sehr, sehr gutes Händchen und Talent zum Nähen und Schneidern hat. Sie erzählt uns heute, was man alles so können muss, um einen Kilt zu machen, wie das genau vonstatten geht und was es mit dem berühmten Harris Tweed auf sich hat. Viel Spaß!
A decent cup of tea. The podcast about Great Britain and everything British.
Hallo Juicy.
Hallo Sandra.
Ich freue mich total, dass wir heute sprechen, weil du hast ein sehr, sehr spannendes Talent und eine Leidenschaft, die mich sehr fasziniert. Und zwar, wir sprechen heute über den weltberühmten Harris Tweed und über das Kilt-Making. Aber als allererstes möchte ich gerne von dir wissen, welchen Tee trinken wir denn heute?
Ja, also erst einmal danke für die Einladung. Und ich trinke heute den Ceylon Black Tea von Richard und zwar mit Honig. Das ist ein typischer schwarzer Tee. Ja.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Bei mir gibt's heute auch schwarzen Tee bzw. Earl Grey. Mir war heute sehr danach. Und weil wir nachher ja bestimmt auch ein bisschen über Edinburgh reden, habe ich mir einen aus Edinburgh heute gegönnt.
Oh, lecker.
So, jetzt hol doch aber am besten mal unsere Hörerinnen und Hörer ab, weil vielleicht weiß gar nicht jeder, was wirklich Harris Tweed eigentlich ist.
Ja, also Harris Tweed, das ist ein Material, der aus reiner Schurwolle hergestellt wird. Der ist ein bisschen kratzig, aber wunderschön in seinen Mustern und Farben. Und besonders finde ich einfach die Qualität und dass er abweisend ist. Also es ist einfach ein sehr, sehr typischer schottischer Stoff, sage ich jetzt mal. Und eigentlich in Schottland und auch auf der ganzen Welt sehr bekannt.
Man sieht ihn ja tatsächlich auch in Schottland oft an vielen Ecken und Enden und in Läden. Wie kann ich mir denn vorstellen? Kannst du noch mal beschreiben, wie der aussieht?
Also einen Harris Tweed erkennst du daran, dass er sehr, sehr kratzig ist, wie ich gerade gesagt habe. Es ist ein sehr raues Material, wasserabweisend. Du erkennst ihn natürlich, also dadurch, dass der ja auch überall in Schottland zu kaufen gibt, in Form von Sakkos oder Taschen. Und da auch so ein Label drauf ist, Harris Tweed, weiß man, es ist Harris Tweed. Also, ja.
Und warum ist es genau der, also wann darf sich ein Tweed Harris Tweed nennen? Was ist da das Besondere dran?
Ja, also das Besondere an dem Harris Tweed ist einfach der ganze Prozess. Alleine schon, wie er hergestellt wird. Also er wird ja auf den Inseln Harris und Lewis hergestellt. Und der wird von den Inselbewohnern in ihren Häusern handgewebt. Also das heißt, die haben ihr Webstuhl in irgendwelchen Garagen und da wird er gewebt. Und er muss auch auf dieser Insel, also auf den Inseln Harris und Lewis, muss der auch gefärbt und gesponnen werden. Die Wolle muss von Highland-Schafen sein. Und also der ganze Prozess, der muss auf der Insel stattfinden. Und erst wenn er dann durch die Harris Tweed Authority, da kommt also ein Prüfer, und er schaut, ob dieser gewebte Harris Tweed auch allen Anforderungen entspricht, dann bekommt er so ein Gütesiegel, den Ortmark. Und dann gibt das wie so einen Stempel aus Wachs und dann ist dann so ein Äpfelchen drauf. Und, ne, so kennt man ja vielleicht auch von diesem Label. Und erst dann ist das ein echter Harris Tweed. In dem Moment, wo der Harris Tweed zum Beispiel zwar von einem Weber gewebt wurde, aber zum Beispiel nach Edinburgh zum Reinigen und Trocknen geschickt wird, ist das kein Harris Tweed mehr.
Okay, das klingt alles, ja, klingt ein bisschen wie beim Wein zum Beispiel oder bei Champagner, Originalherkunft und Verarbeitung. Ja, klingt natürlich auch nach sehr teuer. Was kostet denn so ein Stoff, wenn ich mir jetzt so ein paar Meter Stoff da kaufen möchte?
Also da gibt's Unterschiede. Den Harris Tweed bekommt man entweder in voller Breite, das bedeutet 1,50 Meter breit oder ich glaube 1,40 Meter. Oder halbe Breite sind 75 Zentimeter Und je nach Breite zahlst du zwischen, also inzwischen so 26, 27 Pfund. Oder nimmst du eine volle Breite, sind wir inzwischen bei 45 Pfund der Meter, also der laufende Meter. Ja, also es ist ein sehr, sehr teures Material, ja.
Das heißt, du hast also wahrscheinlich auch ein sehr teures Hobby beziehungsweise einen sehr teuren Nebenjob.
Genau. Also wenn man noch einmal Harris Tweed gekauft hat oder auch einmal Harris Tweed besessen hat, egal was für ein Produkt, dann ist man regelrecht auch süchtig danach. Und dementsprechend sieht halt auch eben mein Atelier aus.
Ja, gutes Stichwort. Fangen wir doch eigentlich mal bei dir an. Warum kennst du dich so gut mit Harris Tweed aus und warum magst du den? Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du was damit zu tun hast?
Ja, also wieso ich mich damit auskenne, also ich lese natürlich sehr viel darüber und ich habe mich dann natürlich auch sehr intensiv mit dem Produkt beschäftigt, das ich vernähe und musste auch einige Auflagen erfüllen, nämlich auch gegenüber der Harris Tweed Authority. Also es ist auch nicht so, dass man einfach hergeht und sagt, ah super, ich habe hier Harris Tweed und jetzt nähe ich was draus, sondern man muss halt bestimmte Auflagen erfüllen. Da gibt es einfach Vorgaben, was an so einem Produkt dran muss, wie viel Prozent Harris Tweed sein darf und wie viel normaler Stoff zum Beispiel. Und ich bin eigentlich nur darauf gekommen, weil ich im Jahr 2016 mit meiner Familie einen Urlaub auf der Isle of Harris gemacht habe.
Und das sind die äußeren Hybriden.
Das sind die äußeren Hybriden in Schottland, genau. Mhm. Und mir gesagt habe, ganz typisch, ich kaufe mir dort eine schöne Tasche als Souvenir. Und als wir dann, da gibt es einen riesigen, riesigen Souvenirladen, also wirklich unglaublich groß. Aber daneben stand ein Stofflager. Und da ich ja nun selbst nähen kann, war mir das total egal mit den ganzen Souvenirs und den Taschen. Und ich habe mich direkt dann in diesen Stofflager begeben, weil mir immer so ein bisschen an den ganzen Produkten, die ich in Schottland gesehen habe, also Harris Tweed Produkten, hat mir immer das Besondere gewählt, das gewisse Etwas, also die Seele an so einem Produkt. Und man bekommt ja auch immer nur so diese Sachen von diesen größeren Firmen wie Glen Appen und andere, die wirklich super schöne Sachen haben, muss man ja auch zugeben. Aber ich wollte etwas Einzigartiges haben, also ein Unikat für mich. Und so habe ich angefangen mit Kleinigkeiten aus Harris Tweed, dass ich zum Beispiel kleine Täschchen genäht habe oder Schlüsselanhänger. Und ich wollte den Harris Tweed bei mir haben, also in jeder erdenklichen Situation und damit halt auch an meine schönen Urlaube erinnert werden. Und inzwischen gibt es auch in meinem Repertoire halt wirklich alles Mögliche an Taschen, kleine, große Taschen in allen Varianten, auch Handtaschen, Kissen, Brillenetuis, also wirklich jede Menge Sachen. Und das Besondere an meinen Produkten ist, dass fast alle eine Schottland-bezogene Stickerei haben. Also ich finde es einfach schön, wenn ich ein schottisches Material wie den Harris Tweed habe, das gut vernäht ist, sage ich jetzt einfach, weil ich empfinde es so, dass ich sehr gut diese Sachen verarbeite. Und die verziert sind mit einer Distel oder Highland-Kuh oder irgendwas, was Schottland-typisch ist. Und ich glaube, ein besseres und klareres Statement zu seiner Liebe zu Schottland kann man ja gar nicht setzen.
Ich habe mir die Sachen bei dir natürlich schon angeschaut. Die sind wirklich wunderschön. Machst du die denn auf Vorrat quasi und stellst die in den Shop oder sind das alles spezielle Anfertigungen?
Also ich mache schon auf Vorrat. Das heißt, ich gehe in die Produktion, was aber nur bedeutet, wenn ich eine Handtasche mache, dann mache ich sie in vielen unterschiedlichen Farben. Und es ist auch so, ich kann auch nicht garantieren, dass ich eine Tasche genauso wieder nähen kann, denn ich beziehe meine Harris Tweeds von unabhängigen Webern und dann weben die, was ich, nur 50 Meter von einem Tweed und wenn ich Glück habe, bekomme ich 2 Meter. Wann dieser Weber diesen Harris Tweed wieder weben wird, kann ich gar nicht sagen. Also sind das unterm Strich, ja, Unikate. Also in die Produktion, dass ich jetzt sagen kann, ich kann jetzt von dieser Tasche jetzt 100 Stück machen, käme ich auch nie auf die Idee, aber das geht schon alleine wegen den Materialien gar nicht.
Ah ja, klingt auf jeden Fall spannend. Und irgendwann bist du ja dann noch einen Schritt weiter gegangen.
Ja.
Und du bist jetzt quasi, nennt man das Kiltmaker oder wie ist der richtige Ausdruck für jemand, der ein Kilt schneidert?
Ja, also Kiltmaker. Ich habe auch lange überlegt, soll ich Kiltmakerin sagen, aber es ist halt nur mal ein englisches Wort und es klingt einfach ziemlich doof, wenn man daraus eine weibliche Form macht. Deswegen bleiben wir einfach bei Kiltmaker. In Ausbildung natürlich.
In Ausbildung, genau. Das wäre meine erste Frage. Wie geht das? Was umfasst eigentlich so eine Ausbildung?
Also die Ausbildung umfasst das Nähen von 6 Kilts. Und darunter sind Männerkilts, ein Frauenkilt, ein Kinderkilt und ein Military Kilt. Und das wird dann besonders gelegt. Also es hat einfach was mit diesen Falten und die Legetechnik zu tun, dieser Pleats, so nennt man das. Und die Ausbildung sagt 6 Kilts. Allerdings hat mir mal ein Kiltmaker gesagt, sie habe mehr als 22 Kilts nähen müssen, bis sie sich selbst als Kiltmaker bezeichnet hat. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und ich gehe auch davon aus, dass ich mindestens 10 bis 15 Kilts genäht haben muss, um mich als kompetenten Kiltmaker bezeichnen zu können.
Und seit wann machst du diese Ausbildung und wo und wie genau funktioniert das?
Also ich habe die Ausbildung im September 2017 angefangen. Und in Edinburgh, ich habe mir damals verschiedene Einrichtungen angeschaut und mich dann eben für einen Ausbilder entschieden. Ja, und ich habe dann natürlich auch ganz verrückte Sachen auch erlebt in diesem Zusammenhang, weil es ist halt doch was anderes, wenn man Urlaub in Schottland macht oder wenn man zur Ausbildung oder zur Arbeit hingeht. Und für mich war das sowieso ein ganz neues und aufregendes, aber ungewohntes Erlebnis in erster Linie, weil ich halt sehr lange, also ich habe mit 2 Wochen gestartet, von meiner Familie getrennt war.
Also du bist da vor Ort wie so in einer Art Schule oder
ja.
Ausbildung und nähst dann jeden Tag unter Aufsicht.
Ganz genau. Da befindet sich dann halt eben eine Ausbilderin, die nimmt sich deiner an und dann kriegst du so eine kleine Einführung, auch so eine historische Einführung. Ich habe auch mit dem traditionellen Kiltmaking angefangen. Das bedeutet, jeder Stich wird mit der Hand gesetzt. Also es ist nichts mit der Nähmaschine. Und wenn man jetzt denkt, ich kann ja nähen mit der Nähmaschine, dann kannst du dich von diesen Gedanken verabschieden, weil das einfach eine ganz andere Herausforderung ist, auch diese 8 Meter Stoff in der Regel zu hantieren.
Also 8 Meter Stoff werden für einen Kilt vernäht?
Ja, also für einen Männerkilt sind es 8 Meter. Und je nach Körpergröße, also hast du jemanden, der irgendwie über 1,90 Meter ist, dann kann es auch mehr sein. Ich habe auch schon ein Kilt vernäht mit 10 Meter Stoff, weil die Person einfach groß gewachsen war.
Bevor es weitergeht, eine kurze Werbeunterbrechung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Wakes. Wakes ist ein modulares Rucksacksystem und wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du mich vielleicht schon mal mit dem Travel Backpack Original gesehen. Der ist nämlich mein absoluter Lieblingsbegleiter auf allen kurz- oder auch längeren Trips aus mehreren Gründen. Einmal ist er perfekt fürs Handgepäck, dann hat er irrsinnig viel Platz. Ich kann ihn ganz, ganz leicht zu einem Daypack umbauen. Er ist perfekt rückengestützt und er sieht auch einfach sehr, sehr, sehr schön aus. Und im Gegensatz zu manchen von Influencern beworbenen Rucksäcken, ich will jetzt hier mal keine Marke nennen, ist Wakes wirklich nachhaltig. Warum das so ist, das kannst du alles auf der Website nachlesen. Hinter Wakes steckt das Geschwisterpaar Leonie und Fabian. Die kommen aus Berlin und ich mag ihren Ansatz und ihre ganze Idee dahinter sehr, weshalb ich total glücklich bin, hier für Wakes Werbung machen zu dürfen. Wenn dich das auch interessiert, dann schau doch mal in die Shownotes. Werbung Ende.
Vielleicht gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Ja. Kannst du mal erklären, was alles genau die Bestandteile von einem Kilt sind?
Ja, also von einem Kilt oder von dem Outfit?
Richtig, da müssen wir nämlich schon unterscheiden. Fang mal ganz oben an am besten. Vielleicht fangen wir mal mit dem ganzen Outfit an erstmal.
Ja, also die volle Montur ist, glaube ich, für jeden Kiltträger halt echt eine Herausforderung. Weil wenn du dich ganz klassisch anziehen willst, also sehr formell, dann hast du ganz viele Bestandteile für dein Highland-Dress, so nenne ich das jetzt mal, also ganz viele Accessoires. Ich würde mit dem wichtigsten Teil anfangen, nämlich dem Kilt selbst. Also wichtig ist hier, dass man, wenn man einen gut sitzenden Kilt haben möchte, also ein Kilt, der dir ist, dann muss der unbedingt maßgeschneidert sein. Ich weiß, das ist ein teurer Spaß, aber das ist echt eine Anschaffung fürs Leben. Und die Konstruktion von so einem Kilt sieht auch vor, dass man den abändern kann. Also ob jetzt nun Funde draufkommen oder auch verloren gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Sehr wichtig, ja.
Ja. Und wichtig ist für jeden, der auch ein Kilt besitzt, da muss man wissen, der Kilt sollte am Bauchnabel sitzen. Das ist für viele Männer ungewohnt, weil die auch eine Hose so unterm Bauch tragen.
Ja.
Und der Saum, das ist auch super wichtig, der Saum muss bis zur Mitte der Kniescheibe reichen. Alles andere ist zu kurz oder zu lang. Und dann empfehle ich halt auch immer, dass so ein Kilt aus einem Medium Weight, also aus einem halbschweren Stoff besteht, damit der auch richtig schön schwingen kann. Das nächste Accessoire zum Kilt würde ich halt zum Hemd kommen. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Ausführungen. Die meisten ziehen vielleicht so ein Ghillie-Shirt an. Das kennen viele vielleicht von diesen Mittelaltermärkten, die oben an der Brust so geschnürt sind.
Ah ja.
Sehr schön ist auch so eine viktorianische Version. Habe ich bisher leider nur einmal gesehen. Mit so einer dick gebundenen Krawatte. Also wirklich sehr schön. Aber man kann auch ein normales Hemd mit Fliege oder Krawatte drauf anziehen. Mhm. Dann gehen wir weiter zur Jacke. Also die meisten, da gibt es drei verschiedene Ausführungen. Also einmal die Black Prince Charlie Jacke, Argyle und Bremer Jacke. Und das sind halt einfach verschiedene Schnitte. Und da rate ich halt auch immer zu gucken, was habe ich für eine Körperform, in was fühle ich mich wohl. Die Black Prince Charlie Jacke zum Beispiel ist sehr kurz geschnitten und auch eher für formellere Anlässe. Und wenn du halt etwas Lockeres brauchst, dann eher Argyle oder Bremer. Dann eine Weste, die gibt es ja aber meistens passend zur Jacke. Dann Gürtel und Schnalle. So ein Gürtel ist in der Regel breiter als ein normaler Gürtel und wird eigentlich nur dann getragen, wenn keine Weste zum Einsatz kommt. Und der Kiltgürtel wird außerdem hinten durch die Kiltschlaufen gesteckt und vorne über den Sporran befestigt. Der Sporran ist, also hierfür könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast machen, weil da gibt es einfach so viele Informationen dazu. Aber
das ist diese kleine, wie nennt genau, man das, eine Tasche oder?
Genau, das ist sozusagen die Handtasche für den Mann. Und die besteht meist aus echtem Leder oder Fellen verschiedener Tiere. Also da habe ich in meiner Ausbildung echt Sachen gesehen. Das ist manchmal nichts für schwache Nerven, weil manchmal besteht so ein Sparren zum Beispiel auch aus Eichhörnchenleder oder Biber. Also ich will gar nicht weiter drauf eingehen. Ja. Und auch hier gibt es verschiedene Sporrans für verschiedene Anlässe. Und wenn du jetzt noch dem Ganzen einen draufsetzen magst, könnten wir übergehen zum Flyplate. Das ist also nichts anderes wie eine Schärpe. Und die wird mit so einer großen Brosche dann an der Jacke befestigt. Mhm. Dann gehen wir wieder zum Kilt. Da eine Kiltnadel sollte man vielleicht haben. Einfach aus dem Grund, damit die Vorderseite des Kilts besser sitzt. Und allerdings sollte man nicht den Fehler machen, die zu sehr geschlossen zu halten, also den Kilt zu sehr zu straffen, weil sonst der Kilt beschädigt werden kann. Mhm. Und dann die Strümpfe. Hier gibt es auch kein richtig oder falsch. Also die Strümpfe sollten einfach farblich zum Kilt passen. Und es muss auch nicht immer weiß sein. Also viele sagen, weiß ist wichtig. Das ist Quatsch. Also die Strümpfe sollten zum Kilt passen. Dunkelblau oder ein dunkelgrün. Auch dunkelrot sieht super aus. Auch einfach mal nach Sean Connery googeln. Der macht es nämlich super vor. Oder der hat es super vorgemacht.
Das ist dein Lieblingskiltträger?
Ja, mein Lieblingskiltträger, das sind eigentlich die Personen, die meine Kilts tragen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das total schön finde, wenn ich die dann sehe auf Veranstaltungen mit ihrem Kilt und die fühlen sich toll und ich fühle mich toll dabei. Aber sollte ich jetzt eine Person nennen, dann ist es David Tennant tatsächlich.
Ah, den kenne ich auch in Kilt. Ja, das unterschreibe ich zu eins. Ja, sehr schön, ja.
Gut anzusehen. Ja, und wenn wir schon bei den Strümpfen sind, dann gehören da auch Flashes dran. Das sind nichts anderes wie Strumpfbänder. Die sind meistens auch farblich abgestimmt zum Kilt. Kann man aber auch in anderen Farben tragen. Wenn man es jetzt noch historischer haben möchte, dann sollte man ein Skiandhu tragen. Also das ist so ein Dolch. Also das ist so ein traditionelles schottisches Messer und das wird dann seitlich an der Wade in den Strumpf gesteckt. Und da sollte auch nur die Spitze des Griffes zu sehen sein. Ja, und last but not least, die Schuhe. Also ohne den richtigen Schuhen ist halt eben kein Outfit komplett. Und hier kannst du sehr vielseitig die Schuhe tragen, also entweder hier moderne, schicke Lederhalbschuhe oder auch Stiefel oder andere Schuhe.
Und dann ist das Outfit komplett.
Dann ist das Outfit komplett. Und deswegen eine echte Herausforderung, denn wenn du fertig bist. Ist
Wahnsinn. Und wann trägt man und wer trägt überhaupt heute noch Kilt oder das ganze Outfit, das du da gerade beschrieben hast? Zu welchen Anlässen?
Ja, also da gibt es verschiedene Anlässe. Es gibt natürlich so formelle Anlässe, Feiern, Gatherings, aber die sind, da darf man sozusagen als Touri gar nicht dabei sein. Das sind also Clan-Zusammenschlüsse, Highland Games und es gibt auch ganz viele, die permanent Kilt tragen. Also ich kenne einige Schotten, die nur Kilt tragen.
Woher kommt es eigentlich ursprünglich? Warum tragen die Schotten Röcke und keine Hosen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich gehe davon aus, dass das vielleicht auch einfach an der Natur irgendwie liegt. Ich weiß nicht, dass
wir. Das ist ja, glaube ich, schon sehr bequem und praktisch, würde ich mal behaupten, wenn man es einmal dann angezogen hat.
Ja, Ja.
Genau, und wenn du dir jetzt jemand aussuchen dürftest, der auch mal einen Kilt von dir tragen soll, wer wäre das dann?
Mein Sohn.
Aha, hat der schon Interesse gezeigt?
Bitte?
Hat der schon Interesse gezeigt?
Nein, eben nicht.
Ah.
Also der wehrt sich noch und ich glaube, der würde unglaublich gut darin aussehen. Mein Mann und mein Schwager tragen schon einen Kilt und das sieht auch echt super aus.
Toll.
Ist natürlich immer sehr ungewohnt, das muss man auch sagen, ja.
Ja, das glaube ich. Ja, kommen wir nochmal zum Kilt-Making zurück, wenn du, ich glaube, das habe ich dich noch nicht gefragt, ich hoffe es zumindest, wie lange du dafür brauchst, vom ersten Nadelstich bis zur Vollendung eines Kilts.
Ja, also ich habe jetzt für meinen ersten Kilt, es war ein Kilt für mich, weil ich mir dachte, wenn ich es versaue, dann war es halt nur meins. Dafür habe ich 2 Wochen gebraucht. Da habe ich aber auch wirklich jeden Tag von 8 bis 16 Uhr noch manchmal länger gesessen, daran genäht. Und ein ausgebildeter Kiltmaker, der braucht ja zwischen 3 und 7 Tagen.
Das ist ja relativ fixer, als ich mir jetzt vorgestellt hätte.
Ja.
Aber ja, wenn man von morgens bis abends dran ist.
Ja.
Darf jeder jeden Stoff tragen beim Kilt? Weil es gibt ja auch so Clan-Geschichten und so weiter. Bestimmte Muster stehen für bestimmte Clans.
Ja.
Ist man da frei oder gibt es da bestimmte Regeln, geschrieben oder ungeschrieben?
Also im Grunde ist man schon frei. Angenommen, du würdest sagen, ich möchte gerne einen Kilt haben und dann hast du vielleicht schon eine konkrete Vorstellung. Dann würde ich die entsprechende Datenbank nutzen. Das ist das Scottish Register of Tartans. Und da schaue ich eben, ob dieser Tartan frei verfügbar ist und wer ihn auch bestellen kann. Also nur wenn der Tartan nicht irgendwie der Königsfamilie oder, keine Ahnung, irgendwie im Besonderen jetzt vorbehalten ist, dann kann ich ihn auch nur bestellen. Manchmal, es kursiert ja immer so die Annahme, dass vieles nicht vernäht werden darf. Das stimmt, das muss man dann sozusagen bewilligen lassen, sich die Lizenz geben lassen. Aber das passiert so selten. Also genau diese Clans zum Beispiel, die haben ja ihre eigenen Kiltmaker. Also und für sich kannst du aber jeden Tartan auswählen.
Ich könnte jetzt also zum Beispiel sagen, ich möchte so gerne aussehen wie Queen Elizabeth auf der Jagd in den 60er Jahren, weil da hatte sie so schwere Röcke an. Ich vermute mal stark, dass die aus Harris Tweed waren. Und ich könnte jetzt sagen, ich hätte gerne so ein Outfit so ähnlich.
Ja.
Und das könntest du theoretisch machen, ja?
Genau, so ähnlich könnte ich machen. Ich würde dann auf die Suche gehen, dir Vorschläge geben, dass es ein Tartan, der ähnlich ist, weil der den Queen Elizabeth anhat. Der ist lizenziert, den kann man auch gar nicht bestellen, aber so ähnlich geht schon. Also ich habe das ganz häufig, dass mich Leute ansprechen und sagen, ich hätte gern den Tartan von Outlander.
Ah, ja.
Ja, und dann kann ich nur sagen, gibt's nicht, weil der ja wirklich nur für Outlander designt wurde, aber so ähnlich, wobei so ähnlich wirklich nur so ähnlich ist.
Ah ja, verstehe. Du hast vorher gesagt, Kilts, dass du in deiner Ausbildung auch welche für Frauen und Kinder machst. Mhm. Ist das was Neumodisches oder gab es das schon immer, dass auch Frauen und Kinder Kilt getragen haben?
Also kleine Jungs, sage ich jetzt mal, da war das schon immer so. Frauen, das ist jetzt eher so eine modernere Sache. Da gibt es auch den Unterschied, dass man das auch nicht Kilt nennt für den Frau, sondern Kilted Skirt. Da ist man auch viel freier in der Gestaltung des Kilts, während die Vorgaben bei den Männerkilts sehr, sehr, sehr streng sind. Also was die Länge und die Anzahl der Falten zum Beispiel betrifft. Und auch was die Menge des Stoffes betrifft. Man sagt zum Beispiel, ein Frauenkilt besteht aus 6 Yards. Und ich habe mir damals meinen zum Beispiel aus 8 Yards genäht, weil ich das einfach so haben wollte. Ja, und man kann halt eben auch in der Länge variieren. Also du kannst als Frau echt schauen, was passt zu dir und deiner Figur und was schmeichelt dir. Ich habe das damals mit meiner Ausbilderin gemacht. Die hat mir dann eine Länge empfohlen, die mich optisch einfach gestreckt hat. Das heißt, mein Kilt ging so leicht über die Knie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Rock- und Kleidträger, also Trägerin. Aber ich liebe mein Kilt und ich fühle mich richtig, richtig wohl in diesem Kilt, weil es maßgeschneidert ist, weil es genau auf mich, auf meine Körpergröße zugeschnitten ist.
Also ich muss zugeben, ich habe noch nie im Leben darüber nachgedacht, ob ich mal einen Kilt oder einen Kilted Skirt tragen möchte. Aber du hast dir gerade natürlich richtig Lust drauf gemacht. Das klingt total toll und einzigartig. Was würdest du denn sagen, muss ich mindestens investieren finanziell, um mir so einen Kilt maßschneidern zu lassen?
Also es kommt drauf an, was du dir für einen Tartan aussuchst und welche Beschaffenheit dieser Tartan hat. Da gibt es natürlich von Lightweight, also ein sehr leichter Tartan, bis Medium, also mittelschwer und Heavy. Ein schwerer Tartan gibt es natürlich dann große preisliche Unterschiede. Ich würde auch immer Medium-Weight Tartan empfehlen, weil der einfach Substanz hat und auch super schön schwingt. Und je nachdem, wo du es nähen lässt und wie gesagt, welchen Tartan du dir aussuchst, liegst du so zwischen 300 und 550 Euro.
Und dafür kann ich es aber bis an mein Lebensende tragen und genau. Kann es immer wieder angleichen lassen, egal ob ich jetzt gerade athletisch gestählt bin oder doch eher ein paar Biscuits mehr gegessen habe. Ja, das klingt ja eigentlich.
Ja, da kann man dann eben so eine Falte mal rauslassen oder wieder eine hinzu. Da gibt es dann halt eben so schon in der Konstruktion selber, also im Nähen selber, wird schon an sowas gedacht.
Sehr, sehr clever. Ja, finde ich toll. Wir finden dich unter Nesswalk auf Instagram und nesswalk.de, richtig?
Ganz genau. Und Facebook vor allen Dingen, da bin ich aktiver, ja. Mhm.
Okay, super. Das schreiben wir hier alles in die Shownotes. Und ja, hast du noch abschließend irgendwas zu sagen, was ich dich noch nicht gefragt habe zum Harry's Tweed oder zum Kilt, was wir noch wissen sollten?
Ja, ich denke, dass viele vielleicht wissen wollen, die typische Frage, was hat darunter
liegt. Dass ich die nicht stellen muss.
Ich sag's freiwillig. Nein, also es ist so, das war auch tatsächlich meine erste Frage in der Ausbildung an meine Ausbilderin. Sie musste natürlich auch erst mal lachen, weil sie sagte, dass diese Frage stellt irgendwie jeder, der dort anfängt. Und sie erklärte mir das so. Also
Moment, müssen wir das jetzt noch aussprechen oder meinst du, jeder weiß jetzt, der hier zuhört, was die Frage war? Wahrscheinlich weiß es jeder, ne?
Stimmt. Also die Frage, was trägt man unter dem Kilt? Und sie sagte damals, dass das so ist, wenn Kinder dabei sind, trägt man auf jeden Fall eine Unterhose. Und bei Veranstaltungen ohne Kinder ist es jedem Kiltträger selbst überlassen. Also lass der Fantasie freien Lauf.
Okay, es bleibt also so oder so noch spannend. Genau. Man kann nicht automatisch von der einen oder anderen Sache ausgehen.
Genau, da muss man sich fallen lassen, um es genau sehen zu können.
Dann haben wir jetzt voll viel bei dir gelernt, aber es bleibt trotzdem ein letztes Mysterium um den Kilt. Das finde ich auch irgendwie gut. Ja, Juicy, vielen lieben Dank für die tollen Infos. Ich bin gespannt und schau dir gerne weiter über die Schulter bei allem, was du da so machst. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere jetzt Lust, vielleicht nicht gleich auf den ganzen Kilt bei dir, sondern auf irgendeins deiner schönen Accessoires aus Harris Street. Man kann ja klein anfangen. Und sich dann hocharbeiten.
Ganz genau. Ja, vielen Dank auch an dich, Sandra.
Ja, gerne. Dann bis vielleicht bald irgendwo mal in Edinburgh.
Ja, genau. Gerne.
Dann tschüss.
Tschüss.
Und das war sie auch schon wieder, die heutige Folge von A Decent Cup of Tea. Alle Informationen und Links zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. A Decent Cup of Tea ist ein Podcast von Sandra Wickert, also mir, mit technischer Unterstützung von Franziska Kröger. Die Musik im Intro stammt von Musa Productions und die Stimme von Andy aus Glasgow. Bei Fragen oder Anregungen schreib mir gerne eine Mail an hallo@adecentcupoftea.de. Wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann schau doch mal bei den Sponsoren vorbei. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche und sagt Cheerio und Farewell.